SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich eine Frau, die für ihr publizistisches Engagement für bessere Bedingungen für Patienten und das Pflegepersonal in Krankenhäusern mehrfach ausgezeichnet wurde. Franziska Böhler ist Krankenschwester, Pflegeaktivistin und Bestsellerautorin. Herzlich willkommen, Leute.
Hallo.
Frau Böhler, alles ging los bei Ihnen mit einem Instagram-Post 2017. Können Sie sich noch an den Post erinnern?
Tatsächlich nicht mehr genau an seinen Inhalt, aber ich erinnere mich an das Foto. Ich hatte so ein ganz normales Profil. Ich habe die Katze fotografiert und die Rosen im Garten. Und eines Tages habe ich nach einem wirklich anstrengenden Dienst ein Foto von mir und meiner besten Freundin hochgeladen in Arbeitskleidung aus unserem Patto-Aufzug und habe einfach den Verlauf des Spätdienstes geschildert. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es eben keine angenehmen 8 Stunden waren. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dieses Foto und auch der Text hatten so viele Likes, so viele Kommentare, dass ich erstmal ganz große Augen gemacht habe und dachte mir, oh, offensichtlich habe ich einen Nerv getroffen.
Wenn Sie damals gewusst hätten, so was das alles führen wird, einmal, dass Sie sowas wie eine Berühmtheit werden, in Talkshows eingeladen, Ihr erstes Buch I'm a Nurse ist auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Gleichzeitig wurden Sie in der Corona-Zeit mit einer Welle von Hassbotschaften überschüttet, was Ihr eigenes Leben natürlich auch stark verändert hat. Hätten Sie es nochmal gemacht?
Ich hätte das Buch auf jeden Fall nochmal geschrieben. Ich hätte diesen Instagram-Account genauso geführt, wie ich es gemacht habe. Ich hätte, glaube ich, nur die Prioritäten anders gesetzt. Das ist ja auch das große Learning aus den letzten 4 Jahren, dass ich mehr auf mich hätte achten müssen. Und dass es eben nicht das allerhöchste erklärte Ziel war, jeden Tag Content zu bringen und die Erwartungshaltung fremder Menschen zu erfüllen. Genau das ist ja passiert. Ich bin ja mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit Medien, mit TV, mit Radio, mit Print. Und auf einmal kam denn eben auch mit dem Buch die Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeit. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dem Verlag gesagt habe, also ich werde auf keinen Fall in eine Talkshow gehen. Fernsehen mache ich nicht. Das hat mir Angst gemacht damals. Das war natürlich völlig naiv von mir zu denken, ich könnte mich jetzt auch vor solchen Dingen drücken. Aber ich würde alles genau nochmal so machen, nur würde ich mehr auf mich achten.
Sprechen wir dann später noch intensiver drüber. Was Sie, glaube ich, auch wieder machen würden, wäre Krankenschwester zu werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir gar nichts anderes vorstellen.
Sie gehen ja auch an Schulen, um junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Was sagen Sie denn denen? Warum lohnt sich es zu machen?
Ich bin immer so ein bisschen unzufrieden mit der Außendarstellung unseres Berufes, weil wenn man ihn bewerben möchte, hat man oft so diese Herzi-Herzi-Schiene und wir machen ganz viel Gutes und geben ganz viel und das stimmt auf der einen Seite, aber was man hinten runterfallen lässt, ist, dass dieser Beruf und auch die Ausbildung extrem anspruchsvoll und verantwortungsvoll ist. Und dass man nach dem Examen die Verantwortung für viele Menschenleben trägt, das erzählt man, glaube ich, so dezidiert nicht. Und das finde ich ist wichtig zu erwähnen, denn mein Beruf, der fördert mich persönlich und kognitiv. Es sind ja Situationen, auf die ist man nicht vorbereitet. Es können sich die Dinge ändern, sich von Sekunde auf Sekunde und auf die muss man vorbereitet sein und man muss sie parieren können. Und in dem Kontext finde ich, wenn man sich selber als kompetent erlebt, ist es unglaublich schön und das ist ja eigentlich auch das erklärte Ziel in jedem Berufsleben. Und die andere Seite ist natürlich auch die, dass wir ein kleiner Teil von Genesungsprozessen sind, dass wir unseren auch großen Beitrag dazu leisten, dass Menschen gesund werden, dass wir Leben retten. Nicht nur im Sinne von der großen Reanimation, sondern auch, weil wir gewisse Skills haben, um Symptome zu erkennen und darauf zu reagieren. Es ist super vielseitig.
Und man bekommt natürlich wahrscheinlich auch viel zurück von Patienten,
ja,
oder?
Sicher.
An Dankbarkeit.
Natürlich.
Lassen Sie uns mal Bilanz ziehen. Zwischen Ihrem ersten Post und heute lag die Corona-Zeit, eine Zeit, in der Pflegekräften vom Balkon aus applaudiert wurde. Sie selbst zierten 2021 als Gesicht der Bundestagspetition Pflege braucht Würde das Cover des Stern-Magazins. Das war mit 350.000 Unterstützern damals die größte Online-Petition, die es je in Deutschland gab. Wie groß war damals Ihre Hoffnung, dass sich jetzt in den Krankenhäusern wirklich was verändert?
Zu groß, ehrlich gesagt. Ich war damals der festen Überzeugung und ich glaube, dass es anderen, die auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig waren, genauso ging. Wir haben damals einfach, weil die maximale Aufmerksamkeit auf unseren Beruf, auf die Missstände, aber auch auf das Wichtige, was wir leisten, dass wir im Fokus standen, das hat in uns eben dieses Gefühl ausgelöst, dass wir jetzt gesehen werden und dass wir jetzt auch was reißen können. Das Gefühl, wenn man so viel Mühe, Zeit und Ressourcen investiert und dann im Endeffekt wieder nichts passiert, das ist bodenlos. Das ist schlimm. Das hat sich tatsächlich für mich damals so angefühlt, als hätte ich versagt, als wäre das mein eigenes Verschulden. Und ich war natürlich Quatsch, aber ich hatte das Gefühl, ich hätte mehr tun müssen. Ich habe das nicht hingekriegt und das hat sich wiederholt im Laufe der Jahre.
Aber würden Sie denn wirklich sagen, alles war umsonst, was Sie gemacht haben?
Nein, es war natürlich nicht alles umsonst, aber wir dachten einfach, wir könnten systemisch etwas verändern. Und das heißt, dass ich für die, die am Bett stehen, also für die professionell Pflegenden und für die, die in den Betten liegen, für die Patienten, dass sich für die einfach etwas ändert. Und das bedeutet die Rahmenbedingungen.
Und Sie sagen, da hat sich gar nichts verbessert.
Da hat sich gar nichts verbessert, ganz im Gegenteil.
Aber ich habe mir vor der Sendung jetzt mal die Daten angeschaut. Die kommen von der Bundesagentur für Arbeit. Und die sehen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Also da heißt es, die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten in der Krankenpflege steigt seit Jahren kontinuierlich. Dann, um die Beschäftigten zu entlasten, wurden verbindliche Personaluntergrenzen festgelegt. Und die Gehälter in der Krankenpflege steigen seit Jahren ebenfalls überdurchschnittlich, ja, sodass Krankenpflegekräfte tatsächlich im Schnitt mehr verdienen als in vielen anderen Dienstleistungs- und Handwerksberufen. Also so schlecht sieht es gar nicht aus, wenn man erstmal diese Zahlen sieht. Können Sie das erklären? Wie passt das zusammen?
Was da jetzt nicht mit eingerechnet ist, sind natürlich die Kollegen, die in Rente gehen. Ist der demografische Wandel, sind die Leute, die einfach immer älter werden und pflegebedürftiger werden, sind die, die abbrechen. Das müsste man alles mit berücksichtigen. Also es stimmt schon, dass die Krankenpflegeschulen im Laufe der Jahre schon auch Zuwachs bekommen haben, aber das ist eine Schere, die einfach hochgerechnet so weit auseinander geht, dass wir 2030 um die 300.000 Pflegekräfte haben, die fehlen werden. Und das ist eine einfache Rechenaufgabe.
Und es arbeiten natürlich auch viele nur in Teilzeit.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist da, glaube ich, auch nicht mit eingerechnet, weil die wie Sie auch Familie, Kinder haben und man natürlich da nicht permanent Wochenend- und Nachtschichten machen kann.
Mhm. Ja, sicher.
Was müsste sich denn in Ihren Augen verändern, damit sich tatsächlich was ändert?
Das ist immer so die goldene Frage. Und tatsächlich hätte ich eine Lösung dafür. Dann hätte ich sie mir patentieren lassen. Es ist tatsächlich so, dass es viele verschiedene Einflussfaktoren sind, die man ändern müsste. Es ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Den Pflegenotstand haben wir schon seit 20 Jahren. Das ist ja nichts, was über Nacht passiert ist. Und da können wir jetzt drüber sprechen, ob es ethisch und moralisch in Ordnung ist, dass mit kranken Menschen Geld verdient wird, sprich Privatisierung. Wir könnten über die Rolle der privaten Krankenkassen sprechen. Wir könnten über Wertschätzung sprechen oder darüber, wie die Bundesregierung gerade zum Beispiel Geld spart oder beziehungsweise die Kommunen Geld sparen müssen, indem sie diese Flurbereinigung durchführen. Strukturell heißt Schließung von Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen. Also du fängst bei Pontius an und hörst bei Pilatus auf.
Aber es wird ja immer auch wieder versucht, Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben. Auch
mit
das nicht ganz so einfach.
Mit verschwindend geringem Erfolg. Also das schlägt sich überhaupt gar nicht nieder. Das ist wirklich, kann man auch wirklich in verschiedenen Statistiken nachlesen, dass das wirklich ein ganz kleiner Anteil ist von Leuten, die man da begeistern kann. Weil zum Beispiel, gucken wir mal nach Thailand, da ist Pflege auch ein Studium. Also da, glaube ich, können wir keine Anreize schaffen, um die Leute hierher zu bringen.
Dann lassen Sie uns mal zu Ihrer eigenen Geschichte kommen. Sie haben in Ihrem ersten Buch I'm a Nurse geschrieben, an schlimmen Tagen war ich mein eigener Verräter. Können Sie das mal erklären? Also wie sahen solche schlimmen Tage für Sie aus, wo Sie gedacht haben als Krankenschwester, da kann ich einfach nicht mehr so weitermachen?
Die schlimmen Tage auf der Intensivstation waren die, wo man wirklich gegen diese ethischen und moralischen Vorstellungen, wie eine Patientenversorgung auszusehen hat, verstoßen musste, weil wir unsere Patienten einfach nur noch durchgebracht haben, in Anführungsstrichen. Also alle waren gewaschen, die Grundpflege war durchgeführt, alle hatten was zu essen, alle hatten ihre Medikamente. So, und das war's dann. Wir nannten das auch gerne mal Feuer austreten an den schlechten Tagen. Aber da hast du mit niemandem gesprochen, da hast du niemandem die Hand gehalten, da hast du dich mit keinem Verlauf beschäftigt. Da gehen so viele Dinge verloren, sprich Symptome zum Beispiel oder Komplikationen bemerken. Dafür braucht man Zeit, dafür muss man sich den Patienten ganzheitlich angucken. Ich bin der festen Überzeugung, dass eben auch durch diese Gespräche, durch die Zugewandtheit, dass man dadurch sehr viel erfährt und dass es den Leuten auch sehr, sehr viel gibt, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der nimmt sich meiner an, der hört mir zu. Das beeinflusst den Gesundungs- und Heilungsprozess doch durchaus sehr positiv.
Als Sie 2004 angefangen haben, als Krankenschwester zu arbeiten, war das da noch so?
Also ich habe 2004 mit der Ausbildung begonnen und so bin ich ausgebildet worden. Auch als ich 2007 als Examinierte anfing auf der Intensivstation, hatten wir fest zwei Patienten, die wir da betreut haben. Und das änderte sich eigentlich auch nicht. Im Notfall mal vielleicht einen dritten, aber das war wirklich die Ausnahme. Und ich kann auch sagen, die Ausbildung, das war so die schönste Zeit, die ich hatte. Ich war von zu Hause weg, ich habe was Neues angefangen, ich habe diese Verantwortung übernommen und ich bin gut ausgebildet worden mit viel Zeit, mit Menschen, die sich wirklich auch die Zeit nehmen konnten, um uns alles beizubringen, was wir dann eben wissen mussten.
Und das ist heute nicht mehr so?
Das ist schwieriger geworden. Ne? Also ich will gar nicht abstreiten, dass es diese engagierten KollegInnen noch gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Aber durch diesen Zeitdruck bleiben die Schüler einfach auf der Strecke ganz oft und werden vielleicht auch mal für unliebsame Dinge abgestellt, wie Müllsäcke wechseln oder die Bettpfannen spülen. Und für diese praktische Ausbildung am Patienten bleibt einfach weniger Zeit, als wir es vor 20 Jahren damals hatten.
Sie haben dann irgendwann die Konsequenz daraus gezogen, haben im Mai 2020 auf der Intensivstation aufgehört, sind in die ambulante Anästhesie gewechselt, wobei Ihre eigene familiäre Situation da auch rein spielte. Sie hatten zwei kleine Kinder, Ihr Mann ist auch Arzt, also es hat einfach mit den Schichten nicht mehr hingehauen. Anfang der Corona-Zeit sind Sie allerdings nochmal auf die Intensivstation zurückgekehrt, um Ihren Kollegen zu helfen, um die zu unterstützen. Wenn Sie jetzt heute schauen, wie viele Ihrer ehemaligen Kollegen sind noch auf der Intensivstation und wie viele sind gegangen?
Die könnte ich an einer Hand abzählen.
Die noch da sind?
Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe 2019 die Kündigung eingeworfen und bin dann 2020 gegangen. Ich glaube, in diesem Jahr sind mit mir 13 oder 14 Kollegen gegangen und haben sich umorientiert. Wir waren ein großes Team, muss man dazu sagen. Das waren über 60 Leute damals. Aber das ist schon wirklich, das ist schon eine Zahl, ja. Und ich weiß gar nicht, ob es unser Chefarzt war, meinte, das wäre eine normale personelle Fluktuation, das sehe ich anders. Und heute, ja, würde ich wahrscheinlich niemanden mehr kennen und das sind nur 4 Jahre. Und davon hatte ich damals so profitiert. Also in diesen 13 Jahren Intensivstation war es so wichtig, diese kleine Familie um mich zu haben. Das sind Leute gewesen, die haben mich mehr oder weniger großgezogen in dieser intensivmedizinischen Welt. Das sind Kolleginnen gewesen, die machten das seit 40 Jahren. Die hatten alles gesehen und alles erlebt, was man sich nur so vorstellen kann und haben dieses Wissen an uns weitergegeben. Du wusstest, die eine Hand macht das und die andere das. Und es ging dann einfach wirklich mit einem Teamgedanken reibungslos durch die Dienste. Und das hatte ich auch wirklich an schlechten Tagen aufgefangen.
Sind Sie jetzt glücklich mit dem, was Sie aktuell machen?
Total.
Also Sie sind in Anästhesie, machen dort was genau?
Wir machen elektive Narkosen, das heißt geplante OPs bei Chirurgen oder in unseren OP-Zentren und wir machen die Narkosen. Wir fahren dann auch in chirurgische Praxen und machen da die Narkose. Aber auch da gibt es Unterschiede. Ich kann von mir sagen, dass wir immer ein Anästhesist, eine Schwester, wir gewährleisten können, dass wir eine sichere Narkose machen und das ganz ohne Stress.
Es gab eine Zeit, da ging es Ihnen alles andere als gut. Auch darüber wollen wir reden, weil das auch ja letztlich unmittelbar aus Ihrem Engagement für eine bessere Pflege entstanden ist. Nicht umsonst lautet der Titel Ihres aktuellen Buches I Still Care, wie mich der Einsatz für eine bessere Pflege krank gemacht hat und warum ich trotzdem Krankenschwester bleibe. Ich gestehe, nachdem ich das Buch gelesen habe, war mein erster Gedanke, wenn ich das alles erlebt hätte, hätte ich als erstes gesagt, Schluss mit dem Aktivismus, ich mache meinen Instagram-Account dicht. Haben Sie darüber nachgedacht, aufzuhören?
Ich habe oft darüber nachgedacht. Ich habe mir dann ja auch eine Pause nehmen müssen, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite hatte ich dann immer diesen Gedanken, ich schmeiße das alles weg. Alles, was ich investiert habe, wofür ich mich eingesetzt habe, das, was ich aufgebaut habe, das ist weg, das ist verloren. Und das konnte ich so nicht hinnehmen. Ich wusste, ich muss was anders machen, ich muss einfach die Dinge verändern, ich muss die Prioritäten anders setzen. Aber mich ganz zurückzuziehen, das hätte ich nicht übers Herz gebracht.
Mit dem Buch, das Sie geschrieben haben, machen Sie sich letztlich noch angreifbarer. Sie schreiben nämlich wirklich gnadenlos ehrlich darüber, wie Sie selbst in so eine Art Social-Media-Abhängigkeit reingerutscht sind, wie Sie angefangen haben, immer mehr in dieser virtuellen Welt zu leben, immer schlechter zu schlafen, wie Sie Hassbotschaften bekamen, Panikattacken erlitten, zu viel Alkohol tranken, schließlich noch einen Nervenzusammenbruch erlebten. Wieso haben Sie sich dazu entschlossen zu sagen, ich schreibe das jetzt genauso auf, wie es passiert ist und mache mich damit auch angreifbar?
Also ich würde lügen, hätte ich keine Angst gehabt, das genau so zu veröffentlichen. Allerdings ist dieses Buch für mich auch wirklich pure Verarbeitung. Und ich habe das gemerkt, als ich den ersten Satz niedergeschrieben hatte, fühlte sich das so an, als wäre ein Riesenstein vom Herz gefallen. Ich habe im Laufe der Jahre oder vor allem im Laufe der letzten 2 Jahre die Erfahrung gemacht, dass es hilft zu sprechen, dass Kommunikation viele Wege erschließt, viel Verständnis schafft. Und deswegen ist es eben auch mir wichtig gewesen, diesen Blick hinter die Kulissen zu gewähren zu dem. Weil man hat mich ja immer nur fröhlich erlebt. Natürlich halte ich die Kamera nicht drauf, wenn ich mich mal mit meinem Mann streite oder wenn ich einen schlechten Tag habe. Aber dass diese Öffentlichkeitsarbeit eben auch große Opfer erfordert, dass da Arbeit dahinter steckt, dass da viel Investition drinsteckt, das sieht man ja nicht. Aber trotzdem hatte man immer eine Erwartungshaltung an mich. Also das war auch so der große Druck, den ich einfach mit mir rumgeschleppt habe. Nachrichten, die dann sagten, mach doch das mal und das musst du machen und kümmere dich um das und darüber musst du einen Beitrag schreiben, die mir vorschrieben, über was ich zu berichten hätte. Und ich wollte eben in dieser Zeit auch niemanden enttäuschen. Im Endeffekt waren das ja alles fremde Menschen. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt diesen Fuß in der Tür und könnte politisch vielleicht auch irgendetwas reißen für uns. Und ich wollte das einfach alles so hinkriegen, damit meine Profession, dass diese Menschen, die Hoffnung in mich gesetzt haben, nicht enttäuscht werden.
Aber Sie hatten ja auch ungeheure Ansprüche an sich selbst. Also Sie haben in Hochzeiten, glaube ich, so pro Tag um die 2000 Zuschriften bekommen und dachten, Sie müssen auf alle antworten. Ja, Sie waren aber noch als Krankenschwester tätig, Sie hatten kleine Kinder. Ist ja eigentlich klar, dass es gar nicht funktioniert. Also woher kam dieser Anspruch? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich je denken würde, dass es von mir erwartet wird, dass ich auf 2000 Zuschriften antworte.
Das waren Pandemiezeiten einfach. Das waren diese 4 Wochen, in denen ich eben auch auf der Covid-intensiv gearbeitet habe. Und ich war ja selber in der Situation, wie meine KollegInnen auch, dass wir überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt. Also wir standen nach Dienstschluss auch draußen und wussten nicht, ob das vielleicht nächste Woche so aussieht wie in Bergamo. Die Leute hatten Fragen, waren verunsichert und ich war in dem Moment einfach nahbar über dieses Medium Instagram und wollten dann von mir wissen, wie ist es denn so, wie sieht es aus und was denkst du? Und ich dachte dann immer, ich könnte jetzt jemandem helfen und ich könnte die Leute beruhigen und Auskunft geben. Das ist irre gewesen, aber ich
ja, ist Ihnen wahrscheinlich auch gelungen. Bei vielen Menschen.
Also ich habe wahrscheinlich nicht alle 2000 Nachrichten beantworten können, aber ich habe mir Mühe gegeben. Aber es entspricht einfach meinem Naturell, dass ich einfach immer das Gefühl habe, ich kümmere mich, ich mache das schon. Ich gebe ungern Dinge ab, muss ich dazu sagen. Ich bin so der Typ, der sagt, ich regel das schon. Ja, klar, mache ich. Ich kann vielleicht auch schlecht Nein sagen. Und das hat sich einfach auf ungesunde Art und Weise so aufgebaut.
Wann haben Sie gemerkt, das wird zu viel, das packe ich nicht mehr?
Also ich habe relativ früh schon angefangen, schlecht zu schlafen. Damit fing es eigentlich an, dass ich dieses Gedankenkarussell hatte. Ich habe natürlich das Handy abends auch nicht weggelegt. Und ich meine, das sollte man sowieso nicht machen, kurz vorm Schlafengehen noch ins Telefon gucken. Aber ich hatte dieses Gedankenkreisen. Ich habe den nächsten Tag durchgespielt, den übernächsten Tag. Ich habe den aktuellen Tag nochmal Revue passieren lassen. Ich bin nachts ständig aufgewacht. Ich musste ja arbeiten. Ich musste die Kinder ja morgens fertig machen und früh aufstehen. Also das war so ein verschleppter Schlafentzug über die Zeit. Und ich war, glaube ich, auch einfach unruhig. Ich habe sehr schnell gelebt. Ich habe mir die Termine in den Kalender geschrieben, dachte, das kriege ich hin. Dann saß ich davor und dachte, wie soll ich das schaffen? Habe es aber dann trotzdem irgendwie hingekriegt. Und natürlich dann auch alle guten Ratschläge und Warnungen in die Luft geschlagen.
Was für eine Rolle hat es für Sie gespielt, dass Sie so viel positive Resonanz bekam, auch über Instagram? Ich meine, es tut ja, glaube ich, jedem gut, wenn er sich wertgeschätzt fühlt.
Ja, also es wäre gelogen, es hätte mir nicht gut getan, sicherlich. Also ich meine, jeder freut sich über Lob, über Feedback, über seine Arbeit oder über das, was er tut. Im Vordergrund stand aber tatsächlich wirklich dieser Gedanke, dass ich jetzt etwas geschafft habe oder etwas schaffen könnte, was jetzt diesen großen Umbruch herbeiführt. Das war wirklich immer das Steckenpferd. Das war total größenwahnsinnig, aber es hat sich wirklich während diesem Hype so angefühlt, als wäre das möglich, als wäre das zu schaffen, als könnte eine einzelne Frau auf Instagram jetzt den großen Systemwechsel herbeiführen.
Ja, es sah ja auch tatsächlich so aus, wenn dann erstmal quasi das eigene Gesicht auf dem Cover einer großen Zeitung ist und die größte Online-Petition für bessere Pflege damit quasi auf den Weg gebracht wird. Klar, da fühlt man sich schon auch wirklich mehr als gebauchpinselt, denke ich mal.
Ja, und damit einherging aber, wie gesagt, dieser Anspruch, dass ich jetzt auch liefern muss einfach. Also das hat mir schier das Genick gebrochen, einfach jedem Anspruch gerecht zu werden, jede Erwartung zu erfüllen, jeden Termin wahrzunehmen und ja, nichts zu verpassen.
Was glauben Sie, hat die Tatsache, dann quasi sich auch als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, dazu beigetragen, dass Sie ja fast nicht mehr loskamen von Instagram, von Social Media, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben?
Ja. Also es war natürlich neu für mich, dass diese Möglichkeit, einfach mit so vielen Menschen in Austausch zu kommen auch, die das gleiche Problem hatten wie ich einfach, die sich damit identifizieren konnten, die ihre Geschichten erzählt haben. Ich habe mich dann tatsächlich auch selber nicht mehr so alleine gefühlt. Das hat auch was für mich getan und was mit mir gemacht. Es gab natürlich dann im Laufe der Jahre auch diese Pflegebubble in Anführungsstrichen, also andere Aktivisten. Viele sind, muss man ehrlich sagen, während der Pandemie erst dazugekommen. Und das war auch so eine Sache, dass sich auf einmal rauskristallisiert hat, dass viele nicht nur das Ziel verfolgt haben, in der Öffentlichkeitsarbeit etwas zu bewirken, sondern es gab ganz viele, denen es eher wichtig war, das eigene Gesicht in der Zeitung zu sehen oder im TV. Es kamen viele Anfragen an mich tagtäglich. Kannst du das teilen? Kannst du das machen? Und irgendwann wusste ich dann tatsächlich auch nicht mehr, wer Freund und Feind ist. Also es kam dieses Gefühl dazu, dass ich nur noch dass ich gut genug war, um Dinge zu verbreiten, um als Multiplikator herzuhalten. Und hinter meinem Rücken ist dann schlecht über mich gesprochen worden. Für solche Dinge, da bin ich sehr empfindlich. Das hat viel mit mir gemacht, weil ich eigentlich diese gemeinschaftliche Power sehr wichtig fand und immer der Meinung war, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Aber als dann der Hype so ein bisschen abflachte und auch ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe, hat man dann schon gemerkt, dass dann auf einmal auch niemand mehr da war, bis auf ganz einzelne Personen, die mich bis zum heutigen Tag begleiten. Aber auch da war das so eine unglaubliche menschliche Enttäuschung für mich, dass ich in diesen Zeiten, wo ich einfach jeden Tag mein Gesicht in einem anderen Medium wiedergefunden habe, plötzlich irgendwie die Freundin war und immer nette Nachrichten bekommen habe und sich danach niemand mehr für mich interessiert hat.
Ja, so ist es halt mit der virtuellen Welt, ne? Und mit virtuellen Freunden im Vergleich zu echten Freunden, die sie ja zum Glück immer hatten, ne?
Ja.
Und ihren Mann, der auch immer zu ihnen gehalten hat. Wann würden Sie sagen, fing es bei Ihnen an, dass die virtuelle Welt ja fast wichtiger wurde als die echte. Also eine Freundin von Ihnen hat gesagt, sah sie eigentlich gar nicht mehr ohne das Handy.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ja durch diese Ausschnitte, durch die Passagen, die meine Freunde dazu beigesteuert haben, da habe ich ja erstmal richtig gemerkt, auf schmerzhafte Art und Weise, wie ich auf den Inner Circle gewirkt habe oder wie ich mich benommen habe, mehr oder weniger.
Also Sie haben Ihre Freunde auch gebeten, schreibt mal auf, was ihr damals gedacht habt. Das war ein Zitat aus Ihrem Buch, wo eine Freundin das gesagt hat. Ja.
Ich habe alle zu Wort kommen lassen und habe auch keinen einzigen Satz gefiltert und habe da quasi das erste Mal ganz unzensiert diese Zeit auch nochmal durchlebt, weil ich mich mehr oder weniger selbst reflektieren musste. Ich hätte das gar nicht gemerkt, dass ich so war, dass ich das gemacht habe, dass ich nur das Handy in der Hand hatte. Das war auf einmal wie so eine Symbiose. Es gab mich nicht ohne das Telefon. Es war diese Dauerverfügbarkeit. Es war schon wie so eine Lebenseinstellung. Ich muss immer reagieren können, egal wann. Und egal zu welcher Uhrzeit, weil es war wichtig, es hatte einfach Priorität.
Was hat Ihr Mann dazu gesagt?
Ja gut, also der ist, er hat das natürlich bemerkt und angesprochen, und aber wusste natürlich auch, dass er sich da die Zähne ausbeißt einfach, weil ich das immer abgetan habe, so wie bei allen anderen auch. Ich habe gesagt, das ist jetzt mein Job, das ist wichtig, außer mir macht's keiner, ich muss es machen. Und damit musste er sich zufrieden geben.
Jetzt kam ja noch eine andere Sache hinzu. Je bekannter Sie wurden, desto mehr Hassnachrichten bekamen Sie auch. Können Sie sagen, wann das in etwa anfing mit den Hassnachrichten?
Also so richtig übel wurde das tatsächlich auch während der Pandemie. Ich hatte natürlich eine klare Haltung zu gewissen Dingen.
Also Impfung zum Beispiel.
Ja, unter anderem. Und habe, aber ich habe es nie propagiert. Ich habe nie gesagt, lasst euch bitte alle impfen. Ich habe nur gesagt, ich habe das machen lassen. Ich halte es für sinnvoll. Habe eben auch vom Intensivalltag berichtet. Da gab es ja nun auch Menschen, die uns unterstellt haben, diese Menschen in den Betten, dieses Sven Puppen, und wir wären alle gekaufte Regierungsmarionetten. Das war ganz normal. Da kamen am Tag viele Nachrichten rein. Das wäre alles nur gefaked. Und naja, ich kann das an zwei Händen nicht abzählen, aber es gipfelte einfach dann darin, dass eine Querdenkergruppe auf mich aufmerksam wurde. Da gab es eine Gruppe auf Telegram, da waren 300 Leute drin. Das ist mir dann zugeschickt worden, und deren erklärtes Ziel war, mich fertig zu machen. Und ja, ich bin auf offener Straße dann irgendwann angespuckt worden. Es gab Foren, da wurde mein Arbeitgeber veröffentlicht. Das wäre auch jetzt kein Geheimnis gewesen, aber man hat einfach gezielt meinen Arbeitgeber geleakt, um mich da zu besuchen und mir die Meinung zu sagen. Und dann lungerten die Leute morgens vor der Kliniktür herum. Das Auto war zerkratzt. Ich erinnere mich, ich bin morgens einmal aufgestanden, dann stand mit Lippenstift Impfhure auf der Heckscheibe. Und eine Nacht, und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann wusste, so geht's nicht weiter. Da drohte also jemand, dass er heute Nacht kommt, mich holt und mir einen Kopfschuss verpasst. Und in der Nacht habe ich nicht geschlafen. Da habe ich mir das größte Messer aus dem Messerblock gesucht, habe mich an den Küchentisch gesetzt und saß da, bis es hell wurde morgens. Ich hatte ja auch zwei Kinder, die schliefen zwei Stockwerke unterhalb.
Um die hat man ja wahrscheinlich dann auch Angst, ne?
Naja, man weiß ja nicht, wie weit gehen diese Leute. Das kann man nicht einschätzen. Und ich habe das damals dann einfach wirklich sehr ernst genommen. Vor allem, nachdem dann auch 3 von 5 Meerschweinchen vergiftet worden sind.
Das bei Ihnen zu Hause?
Ja, ja, ja.
Also ist jemand bei Ihnen eingedrungen im Garten?
Ja, ja. Also auch das Auto wurde in meinem Carport verkratzt und beschmiert. Und das ist, ich weiß nicht, ich glaube, Menschen, bei denen mal eingebrochen wurde, können das nachfühlen. Wenn jemand so in deine Privatsphäre eindringt, dann fühlt man sich nicht mehr sicher. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Auch, dass jemand weiß, wo man wohnt und Tiere umbringt. Also nur, um mir eins auszuwischen. Das war so eine Verrohung, so, das war so unvorstellbar für mich, dass mir sowas passiert, wo ich ja jetzt wirklich niemand, kein Promi war oder kein Politiker, das habe ich nicht fassen können, das hat mich fertig gemacht.
Haben Sie sich an die Polizei gewandt damals?
Ich habe viele dieser Nachrichten angezeigt, eigentlich alle. Auch mal eine Website, die bis zum heutigen Tag online ist, wo wirklich gegen mich gehetzt wird, aber das sind Dinge, die, da kann man nichts machen, denn diese Nachrichten, diese Profile, die löschen sich dann wieder, das ist alles anonym, also die Anonymität des Internets ist schon, hat Vor- und Nachteile, meiner Meinung nach mehr Nachteile, und diese Website hatte dann einen Server in den USA, also alles wirklich so ausgeklügelt gemacht, dass man da justiziabel überhaupt gar nichts machen konnte.
Sie haben aber eine Netzaktivistin ja engagiert bzw. gebeten, sie zu unterstützen. Und die hat dann tatsächlich doch viele ausfindig gemacht, die in solche Nachrichten geschrieben haben, weil die einfach mit Mitteln arbeiten kann, die die Polizei legal nicht zur Verfügung hat. Wie haben Sie reagiert, wenn Sie die Mailadressen dieser Leute wussten?
Tatsächlich habe ich ganz höfliche, nette Nachrichten geschrieben. Also gar nicht mal gedroht, dass ich jetzt eine Anzeige mache, sondern ich habe dann einfach immer geschrieben, hallo, mich würde interessieren, warum aus dem und dem Grund man so böse ist. Und das waren ganz oft auch Mütter, das waren Frauen mit Kindern, mit Familie. Profile, wo ich mir gedacht habe, wie kann man so bösartig sein? Also, und welche Werte lebt man denn den Kindern vor? Darüber war ich ganz oft fassungslos, und da der Umstand, dass ich sie eben ausfindig gemacht habe und dann wirklich diese Frage gestellt habe, die hat schon ausgereicht, dass ich eigentlich in 90% der Fälle eine Entschuldigung bekam.
Haben Sie auch eine Erklärung bekommen, warum diese Leute das geschrieben haben? Also haben die versucht, sich zu erklären?
So dezidiert nicht, aber ich denke einfach, dass man, also ich, es hat ja in vielen Bereichen, glaube ich, haben verschiedene Maßnahmen, verschiedene Aussagen oder auch der Lockdown die Leute getriggert, ob das jetzt beruflicher Natur war oder ob auch religiöse Einstellungen, Ansichten. Es gab immer so einen Trigger, und dann hat man sich, glaube ich, wirklich jemanden ausgesucht, das war in dem Fall einfach ich, an dem man diesen geballten Frust und Hass hat auslassen können. Und ich glaube, dass sich da niemand drüber Gedanken gemacht hat, was das mit mir macht, weil ich nun auch ein ganz normaler Mensch bin mit Gefühlen, mit Emotionen, und in der Art passiert das im Netz ja jeden Tag, dass man einfach den Frust an irgendjemandem völlig ungefiltert ablässt, weil man einfach morgens einen schlechten Tag hatte oder in ein Häufchen getreten ist. Ich weiß es nicht. Die Gründe dafür sind super vielfältig.
Haben Sie denn von Männern andere Hassnachrichten bekommen als von Frauen? Also merkte man da Unterschiede?
Ja, also Frauen schrieben mir also auch schon vorher so ein bisschen, bevor ich überhaupt mich mit Pandemie-Geschichten beschäftigt habe oder bevor es die Pandemie gab. Es waren immer so Sachen, die kann das doch auch nur machen, weil der Mann Arzt ist, oder oh, will sie sich wichtig machen, und aber Hauptsache ein Pool im Garten, also so nichtige Dinge einfach, wo ich mir gedacht habe, ist so diese Sozialneidschiene irgendwo, aber ich war ja nun auch immer berufstätig und konnte nie verstehen, warum mir das jetzt irgendwie so angehaftet wird, weil wir sind ja wirklich in einem patriarchal geprägten System, alle in einem Boot gefangen. Und das hat sich so nach Verrat angefühlt, weil ich war schon immer der Meinung, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen müssen, weil wir alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und dann kamen die mir mit solchen Dingen, die so von Unzufriedenheit und Boshaftigkeit geprägt waren. Und das fand ich viel verletzender tatsächlich als diese männlich geprägten Nachrichten, die dann wirklich aber auch eher sexualisierter Natur waren oder eben so Gewalt geschwängert, ja. Also immer, wenn ich eine Headline hatte, in einem Printmagazin, in einer TV-Show, ich weiß gar nicht, wie oft ich anstößige Bilder bekam auch. Mhm. Also ich hätte eine ganze Galerie aufmachen können mit diesen Dingen, und Gott sei Dank ist das ja mittlerweile auch strafbar. Aber verletzender war das wirklich irgendwie, dass diese Frauen mir so nichtige Dinge aufs Brot schmierten und so böse waren. Das sind Sachen, die habe ich nie verstehen können.
Was hat das alles denn psychisch und körperlich mit Ihnen gemacht?
Naja, ich habe natürlich in den 2 Jahren wenig geschlafen, und ich habe sehr ungesund gelebt, dementsprechend auch. Ich habe, nachdem diese eine Nachricht mit der Morddrohung reinkam, ich habe das natürlich auch wieder weggeschoben und gesagt, ach komm, es wird schon, ist alles gut. Und an einem Ostersonntag denn hat sich diese ganze angestaute Emotion, dieser ganze Stress, diese Schlaflosigkeit entladen, und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was es war. Wir hatten Gäste, meine Freunde, es war ein ganz normaler, netter Vormittag eigentlich, Und es muss irgendein Satz gefallen sein, irgendein falsches Wort. Und ich habe völlig die Kontrolle über alles verloren. Also ich bin völlig zusammengebrochen und ich glaube, das hätte auch sein müssen, so schlimm und so schmerzhaft es für mich und auch für alle Beteiligten war, um zu begreifen, dass ich so einfach nicht mehr weitermachen kann.
Weil sie einfach auch im echten Leben immer mehr Verrat oder immer mehr Feinde witterten.
Ich habe einen regelrechten Verfolgungswahn entwickelt mit der Zeit auch. Jeder schwarz getönte Bus oder jeder Bus mit schwarz getönten Scheiben war, da sind bei mir die Alarmglocken losgegangen. Ich dachte, da sitzt jetzt bestimmt jemand drin. Ich habe mich immer umgeguckt. Ich habe Menschenmassen meiden müssen. Ich habe mich beobachtet gefühlt. Es gab immer mal Leute, die haben mich angesprochen, weil sie mich erkannt haben. Aber dann fingen sie eben auch an, heimlich Fotos zu machen. Und das hat mich so getriggert, dass ich tatsächlich auch wirklich wütend geworden bin. Und das war für mich so ein Kontrollverlust einfach. Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was ist Realität und was bilde ich mir gerade ein.
Wie haben Sie sich dann helfen lassen?
Also ich habe eine Psychotherapeutin kennengelernt, Wochen vorher auf einem Benefiz-Event. Und ich habe die nachts um 2, glaube ich, wirklich angeschrieben und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche jetzt sofort Hilfe, ich muss irgendwas machen. Ansonsten überlebe ich das Jahr nicht. Und es war im Endeffekt auch so, ich hatte wirklich ganz schräge Gedanken. Ich kann vom Glück sagen, dass ich nie alleine war, dass meine Freunde wirklich immer wussten, wenn ich gesagt habe, nee, geht ruhig, ist alles gut, dass eben gar nichts in Ordnung war. Und ich habe diese Nachricht dann nachts geschrieben und sie meldete sich am nächsten Tag sofort. Und ich glaube, das hat mir den Hals gerettet einfach. Wir haben dann angefangen, wöchentlich 2-mal zu sprechen. Ich mache das bis zum heutigen Tag, nicht mehr in dieser Frequenz, aber trotzdem tauschen wir uns aus. Und wenn es einfach auch nur eine Bestandsaufnahme ist, wie geht es dir jetzt? Wie war dein Tag? Was hast du vor? Und ich kann meine Ängste und Sorgen, die es ja immer noch gibt, äußern. Also diese professionelle Hilfe hat mir unheimlich gut getan, auch die Dinge jetzt nochmal rückblickend so zu betrachten. Aber auch die Erkenntnis, dass ich großartige Menschen um mich herum habe, die ich jahrelang wirklich verprellt habe, muss man so sagen.
Was haben Sie sonst noch verändert in Ihrem Leben?
Also ich habe diesen Druck nicht mehr, der auf meinen Schultern lastet, den ich mir aber auch selbst auferlegt habe. Also ich habe diesen Anspruch nicht mehr an mich selbst, dass ich jetzt diese Aufgabe zu erfüllen habe, stellvertretend für meine Profession, dass ich jetzt das Ruder rumreißen muss und ich die Einzige bin, die es kann. Das habe ich abgelegt. Ich engagiere mich weiterhin, aber einfach in meinem Rahmen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich werde auch nicht krampfhaft jeden Tag Content liefern, sondern ich schaue, wie das für mich passt. Ich versuche mich regional zu engagieren. Das sind also Vorträge auf Kongressen, das sind diese Schulbesuche. Und ich stehe an erster Priorität. Das ist ganz wichtig. Das frage ich mich auch immer vor allen Terminen, die ich vereinbare, ob ich das leisten kann und will.
In Ihrem Buch schreiben Sie, es gibt Themen, über die äußere ich mich nicht mehr. Was für Themen zum Beispiel?
Ja, das ist alles, was mehr oder weniger Sprengstoff birgt. Ja. Also politisch Fehlentscheidungen und Kritik an Entscheidern, das ist immer noch das, was ich tue und das ist auch wichtig. Aber diese Sachen, die polarisieren einfach, also das können wir ja offen sagen, also die Impfung zum Beispiel, das mache ich nicht mehr. Dazu sage ich nichts, dazu werde ich auch keine Haltung mehr preisgeben, weil ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Ich weiß, was passiert und das dicke Fell möchte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht zulegen. Das sollte keiner haben müssen.
Das ist wohl wahr, ne? Auf der anderen Seite ist es insofern bitter, weil man natürlich dann denkt, guck mal, dann haben die doch ein bisschen gesiegt, auch die diese fiesen Drohbriefe geschrieben haben.
Ja, aber dann ist es so. Es ist Selbstschutz einfach, den ich jetzt einfach für mich neu erfinden muss. Ich kann nicht mehr ungefiltert fürs Allgemeinwohl in mein Verderben rennen. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht, länger. Und das ist nicht meine Zukunft.
Sie sind ja die ganze Zeit, auch als es Ihnen noch so mies ging, sind Sie auf Instagram ja die Strahlefrau letztlich geblieben, die starke Franzi, ja, die stellvertretend für alle stand. Würden Sie heute auch auf Instagram schreiben, mir geht's heute nicht gut?
Ja, das ist auch etwas, das mache ich auch manchmal. Ich finde, es ist durchaus legitim zu sagen, ich habe heute mal einen schlechten Tag, ich habe schlecht geschlafen oder ich habe Angst vor dem und dem, das und das wird mir zu viel. Das ist auch etwas, das ich vor Kongressen oder vor Vorträgen sage, dass es sein kann, dass ich heute vielleicht mal kurz eine Minute durchatmen muss, weil ich eben diese Panikattacken, diese Angststörungen aus dieser Corona-Zeit mitgenommen habe. Und dafür hat jeder Verständnis tatsächlich. Ich hatte immer auch, man hat ja immer so ein bisschen Hemmung, das zuzugeben oder so offen zu kommunizieren, weil man sich denkt, was sollen die Leute sagen und denken. Aber da sagt niemand was Blödes. Das stößt auf Verständnis und es ist okay. Und indem ich das quasi kommuniziere, fühle ich mich auch sicherer, weil ich weiß, mir kann nichts passieren. So, sie wissen es jetzt und im Worst Case ist es halt so, dass ich mal eine Minute raus muss und dann komme ich halt wieder.
Und jeder kennt es ja auch aus dem eigenen Leben, dass nicht immer alles glatt läuft oder dass man eben psychische Probleme hat, die man nicht nach außen kommuniziert. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es auch viele Türen öffnet, wenn man so ehrlich dann ist.
Ja, auf jeden Fall.
Was gibt Ihnen heute Kraft?
Tatsächlich bin ich ich bin stolz auf mich selbst, dass ich mich getraut habe, das alles zu erzählen. Ich musste mich überwinden. Also ich habe Angst gehabt. Ich dachte auch wirklich, ich habe mir alle Horrorszenarien ausgemalt. Aber im Endeffekt ist alles gut geworden und mehr als das. Ich habe das Richtige gemacht für mich und für meine Familie, indem ich das offen kommuniziere, indem ich zurückgetreten bin. Und auch, dass ich mich da rausgewühlt habe einfach. Weil ich auch gemerkt habe, einfach liegen zu bleiben, zu kapitulieren, das wäre viel einfacher gewesen, als aufzustehen und weiterzumachen und die Dinge einfach nur neu zu sortieren. Das ist auch das, was ich so an Rückmeldung bekomme und es freut mich unheimlich, dass sich ganz viele Menschen damit identifizieren können, weil diese schrecklichen 2 Jahre, dieser Punkt, an den man kommt, wo man denkt, das Leben wird mir zu viel, ich kann nicht mehr weitermachen, das kann ja verschiedene Auslöser haben. Das ist bei mir halt jetzt Instagram, die Öffentlichkeit gewesen, bei anderen Leuten sind es andere Faktoren. Aber es ist trotzdem das gleiche Gefühl, das man hat. Und da rauszukommen, sich Hilfe zu suchen und auch sich klarzumachen, dass Hilfe suchen keine Schande ist, das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das ist eine Stärke, sich das einzugestehen, auch Fehler einzugestehen. Es war nicht einfach, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viele Menschen enttäuscht, ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber es fühlte sich denn, nachdem ich mir das eingestanden habe und reflektiert habe, besser an und vor allem leichter. Ich fühle mich leichter.
Franziska Böhler, herzlichen Dank für das sehr ehrliche und spannende Gespräch. Sie sind auch ein bisschen zum Vorbild geworden, finde ich, dadurch für viele, dadurch, dass Sie so offen darüber sprechen. Ich habe als kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten, da habe ich ein Buch, von dem ich finde, es lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen, wenn man gerade mal sich nicht so gut fühlt oder sich vielleicht auch mal bei sich selber ärgert und ein paar Inspirationen braucht. Das Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ich gebe Ihnen das einfach mal rüber. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude damit.
Vielen Dank.
Und alles Gute.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.